Ansonsten vielleicht noch kurz zu meiner Person, die wollen mich nicht kennen. Ich komme aus dem Schwäbischen, wie man unschwer verstecken kann. Wohne nordöstlich von Stuttgart, bin verheiratet, habe mit meiner Frau Irene drei Kinder, die sind im Alter 13, 16, 18. Also das heißt, so richtig im Leben. Ich möchte über einen Text heute sprechen aus 1. Thessaloniker 15, Vers 18. Und da heißt es ganz kurz und prägnant: Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Nochmal. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Amen, genau. Amen, wir wissen's. Wir feiern heute Erntedank. Und es geht ja auch darum, bewusst an diesem Tag nochmal Gott Danke zu sagen. Und in der Reflexion merken wir schon ganz schnell, Mensch, vieles nehmen wir selbstverständlich. Und es geht heute ein bisschen darum, so ein bisschen einen leichten Perspektivenwechsel zu machen. Und von dem her bin ich jetzt mal schon vom Pult hier rüber gewandert, um ein bisschen eine andere Perspektive einzuleiten. Ich hoffe, das passt für euch alle. Aber es ist gar nicht so einfach, dieses Wort. Und hier spricht Paulus wirklich vom Willen Gottes. Das ist der Wille Gottes für euch. Also wenn ihr mal fragt, was ist der Wille Gottes für euch? Es ist auf jeden Fall die Dankbarkeit.
Amen.
Amen, ja. Dass wir als Gläubige ein dankbares Herz haben und vor allem bewahren. Ich habe festgestellt, dass das umkämpft ist. Eine komplette Werbeindustrie, tausende von Menschen sind eigentlich bemüht, Unzufriedenheit zu schüren. Ich weiß nicht, ob ihr das euch mal so Gedanken gemacht habt. Aber im Prinzip funktioniert ja unser System hier nur, indem wir unzufrieden werden, indem es irgendwie einen Anreiz gibt, noch etwas Besseres zu haben und dann vielleicht ein neues Produkt zu kaufen. Ich denke hier an Smartphone, das wahrscheinlich die meisten von euch zwischenzeitlich auch haben. Und es ist doch verrückt, kaum kaufst du dir ein neues Smartphone und du denkst, Mensch, jetzt bist du wieder richtig ausgestattet für die nächste Zeit, da flimmert dann schon die Werbung für das neue Modell über den Bildschirm. Und dir wird doch dann verkauft, warum dein neues Smartphone, das du dir vor 2 Monaten gekauft hast, jetzt eigentlich schon wieder zum alten Eisen gehört und du unbedingt das neueste Modell brauchst. Es wird Unzufriedenheit gesät. Es wird eigentlich immer auf den Verlust, das, was man nicht hat, oder das, was man anscheinend nicht hat, der wird betont, um einen Kaufanreiz zu setzen. Ich habe das Privileg, immer wieder auch in der Welt unterwegs zu sein, auch regelmäßig in Afrika. Und ich kann mich an eine meiner ersten Afrika-Reisen erinnern. Und wir waren da wirklich richtig abgelegen. Und da denkt man eigentlich, da kommt jetzt nichts mehr. Aber dann kommt das Coca-Cola-Schild. Und du fragst dich, das ist doch verrückt. Warum brauchen die Leute im Busch in Äthiopien Coca-Cola? Da geht es um die Basics. Da geht es ums nackte Überleben. Da ist doch mal erstmal wichtig, dass sie ein ordentliches Wasser haben. Aber die Werbeindustrie hat es geschafft, und ihr kommt ja sicherlich auch ein bisschen rum, Coca-Cola ist sozusagen omnipräsent, hat es geschafft, irgendwie zu vermitteln, hey Leute, ohne Cola kein Leben. Und irgendwie, als es dann so ein bisschen gesackt ist und dann kamen dann noch in andere Gegenden und dann war es genauso, war klar, Coca-Cola ist sozusagen ein Statussymbol. Wer Coca-Cola sich leisten kann, der hat es irgendwie erreicht. Verrückt. Sich ein dankbares Herz zu bewahren, ist umkämpft. Darum ruft uns Paulus auf, was immer auch geschieht, egal wie die Umstände sind, egal wie die Situation in deinem Leben ist, sei dankbar. Das ist Gottes Wille für dich. Interessant ist, dass bereits in den 10 Geboten wir einen wichtigen Hinweis darauf finden. Da steht zwar nicht drin, du sollst dankbar sein, sondern ich zitiere hier das 10. Gebot, da heißt es, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendwas, was deinem Nächsten gehört. Und ich habe mich irgendwie gefragt, Mensch, dieses Begehren, das hat ja was mit dieser Unzufriedenheit zu tun. Irgendwie, das Grün beim Nachbar sieht ja immer grüner aus als im eigenen Garten. Manchmal ist es gut, auch zum Nachbar rüber zu gehen und sagen, Mensch, bei mir sieht es doch gut aus. Dieses Thema, das ist was ganz tief in uns Menschen drin ist. Und es ist auffallend, dass die anderen Gebote ja ungemein kurz sind. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Aber wenn es ums Begehren geht, scheint es, zumindest von Gottes Seite, ein bisschen einen Bedarf zu geben, ein bisschen ausführlicher zu werden. Da steht nicht nur drin, hey, du sollst nicht neidisch sein oder du sollst nicht begehren, sondern ganz konkret wird formuliert, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Nicht die Frau, nicht den Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch sein BMW, sein Mercedes. Ja, wir würden das heute ein bisschen anders übersetzen. Vielleicht einen guten Job, ein gutes Einkommen, ein sicherer Arbeitsplatz, ein tolles Haus am See. Gott will, dass wir zufrieden sind, dass wir einen dankbaren Lebensstil haben. Und wir sehen es ja schon bei den Kindern, oder? Ich will. Und was sagen denn die Erwachsenen? Der Willi ist schon gestorben. Zumindest sagt man das bei uns in der Gegend. Der Willi ist schon gestorben. Ja, ich will. Auf das sind wir irgendwie programmiert. Und Bill Heibels hat gesagt, Begierde ist das verzehrende Bedürfnis, etwas zu besitzen. Es ist nicht einfach nur ein Akt der Bewunderung. Wir können sicherlich eine Sache oder einen Gegenstand wegen seiner Schönheit, seiner guten Verarbeitung oder seiner Funktion bewundern und diese Bewunderung offen ausdrücken, ohne die Sache eigentlich zu begehren. Aber es besteht ein Unterschied, ob man sagt, das gefällt mir oder ich muss es haben. Wenn wir etwas begehren, dann beschließen wir, nicht eher zu ruhen, bis wir es haben. Und dieses Begieren, was auch eng mit Neid verknüpft ist, nennt Gott Sünde. Da hat man gar nicht so oft drüber gesprochen. Aber anhand der Ausführlichkeit scheint es ein Grundproblem des menschlichen Herzens zu sein. Gott setzt mit diesem Gebot sozusagen eine Schranke. Es ist genug. Sei dankbar für das, was Gott dir geschenkt hat. Der Theologe Kierkegaard, ein Däne, hat mal gesagt, und das ist ein wunderbarer Satz, kurz, prägnant, aber so treffsicher, dass es enorm ist. Er hat gesagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Alle Not kommt vom Vergleichen. Und wenn wir das so uns durch den Kopf gehen lassen, dann merken wir, da ist was dran. Und es ist ja das Verrückte und das Interessante, dass man sich ja, wenn es um dieses Thema geht, ja immer nur mit denen vergleicht, denen es ja scheinbar oder offensichtlich besser geht. Also ich habe jetzt noch nie jemanden getroffen, wo gesagt hat, Mensch, ich vergleiche mich mit irgendwelchen Leuten aus dem Busch in Afrika. Sondern sagen wir, ah, schau mal, der hat doch so einen super Job und Es ist immer eine Frage der Perspektive. Ich hatte die Möglichkeit, im Frühjahr auf einer Konferenz zu sein in der Nähe von Nizza. Da war ich auch in Monaco. Und da ist ja eine Nacht nach der anderen. Ne? Das ist ja unglaublich. Und wenn du da stehst und dir das so auf dich einwirkt, hast du ganz schnell das Gefühl, du bist ein armer Schlucker. Oder? Also ruckzuck so von dem her. Die gleiche Situation, ich bin jetzt wieder im Dezember auf einer Reise nach Sambia, stelle ich mich da in die Slums, da bin ich ein reicher Mann. Und ich bin tatsächlich reich, in diesem Verhältnis gesehen. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Es ist interessant, dass eine NGO diesen Gedanke aufgenommen hat. Die hat eine Website entwickelt, die nennt sich globalrichlist.com, also globale Reichtumsliste. Ihr könnt heute Nachmittag oder wenn wir beim Mittagessen, können wir mal gucken, kann man sozusagen die Website aufrufen, ich kann es euch nachher auch nochmal sagen, globalrichlist.com, und man kann dort sozusagen einen Vergleich starten. Man kann dort das Monatsgehalt, das man netto verdient, eingeben. Also anonym natürlich. Und man erfährt dann, ich sage mal, bekommt ein Ergebnis, wo man denn weltweit im Ranking steht. Also das heißt, keine Ahnung, was ihr verdient, aber jetzt sage ich mal, nenn einfach mal einen Betrag, 2.500 netto. Und dann kommt vielleicht noch Kindergeld dazu. Ihr habt 3.000 Euro, ich sage mal, für euch. Dann gebt ihr das ein, 3.000 netto sozusagen, klickt drauf. Und dann kommt ein Ergebnis. Und die meisten sind verwundert. Weil selbst wenn du da 1000 Euro eingibst oder 1500, bist du schon deutlich über 90%. Vielleicht sogar bei 95. Vielleicht sogar bei 96, 97. Und plötzlich wird einem bewusst, hey, ich bin ja ganz oben. Ich bin ja in der Statistik wirklich ganz oben. Und es ist ein Anregen, einfach umzudenken. Perspektive zu ändern. Eines der Themen, und wir merken, wir sind in diesem System in gewisser Weise gefangen. Eines der Themen, die uns auch, ich sage jetzt mal, dieses Thema anheizen, ist zum Beispiel ganz klassisch Facebook oder Instagram. Wissenschaftler haben das auch recherchiert und festgestellt und sehen das ja teilweise auch sehr kritisch. In diesen Medien werden ja nur die positiven Dinge des Lebens präsentiert. Also das heißt, wenn es mal ein richtig schönes Steak gibt, oder? Die Männer, knick, zogen an, oder? Oder der schöne Sonnenuntergang, wo alles optimal ist, klick, wird hochgeladen. Und wenn du dann dieses Facebook-Account mal durchschaust, dann denkst du, wow, der lebt doch im Paradies. Vom Steak in Urlaub, in den nächsten Urlaub und das Highlight und das Familienglück und da ein Baby geboren, oder? Ich habe noch niemanden erlebt, wo so einen richtig heftigen Ehestreit am Wochenende, wo es mal richtig eskaliert. Und der Junior macht ein Bild und wir laden es mal hoch. Oder richtig Stress im Geschäft, richtig Druck. Klar, mal schnell was posten. Und so merken wir, dass eigentlich vieles, was wir in dieser Welt wahrnehmen, gar nicht real ist. Einmal, die Bilder in der Werbung sind nicht real. Viele Bilder, die uns sonst erreichen, sind gar nicht real. Da kommt noch kurz ein Photoshop-Filter drüber. Das Meer wird dann noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen aufgeputscht. Der Sonnenuntergang wirkt noch besser. Und wir sind irgendwie mittendrin im Vergleich. Umso wichtiger, da die richtige Perspektive zu bewahren und vor allem ein dankbares Herz. Ich denke bei diesem Thema auch an den reichen Kornbauer. Für ihn gibt es nur das Heute. Diese Werte prägen ihn. Er ist ein Mann, der nach den Maßstäben dieser Welt alles geschafft hat. In Lukas 12 lesen wir sein Lebensmotto und da heißt es: Dann will ich mich zur Ruhe setzen, ich habe für lange Zeit ausgesorgt, jetzt lasse ich es mir gut gehen, ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Klingt irgendwie bekannt, oder? Das ist doch der Traum vieler. Aber es ist interessant, was Gott sagt. Gottes Gedanken sind anders. Genau ein Vers später sagt er, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Was bleibt dir dann von deinem Reichtum? Die Frage ist immer, für was wollen wir leben? Für was lohnt es sich zu leben? Und das Geheimnis der Zufriedenheit ist die Erkenntnis, dass das Leben ein Geschenk ist und nicht ein Recht. dass all das wir haben ein Geschenk ist. Wenn du denkst, du hast ein Recht, dann forderst du was ein, was dir nicht zusteht. Und gerade in Erntedank gilt es zu erkennen, dass wir, und ich denke, jeder Einzelne von euch, ich kenne euch eure Situation nicht, aber schon allein es ein Privileg ist, hier in unserem Land leben zu dürfen. Dass es in der Regel keine Frage ist, was wir essen dürfen, sondern dass es uns eher so geht, wir stehen im Laden und denken, Mensch, was schmeckt denn überhaupt noch in all dem Überfluss, oder? Was könnte ich vielleicht mal noch was Neues probieren? Und wenn ich dann an manche Kaufläden denke, wo, ich sag mal, meterweis die gleiche Ware liegt, nur von verschiedenen Anbietern, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Ausführungen. Das ist wie im Schlaraffenland. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir heute hier als normale Bürger leben wie Könige im Mittelalter. Vielleicht noch, wahrscheinlich noch besser. Früchte ganz um das ganze Jahr über, das, was uns schmeckt. Und dennoch ist so, dass die Frage ist, sind die Leute denn dankbar? Habt ihr denn das Gefühl, wenn ihr in die Gesichter schaut, im Einkaufsladen oder in der Tanke oder im Geschäft bei euch, dass dort glückliche und dankbare Menschen sind? Ich erlebe die glücklichen Gesichter, ehrlich gesagt, in Afrika oder in Asien. Dort, wo richtig strahlende Gesichter sind. Und du sagst, Mensch, wie kann das sein? Die leben wirklich vom Hand in den Mund. Die wissen manchmal nicht, was sie essen sollen. Aber die sind gut drauf. Die sind dankbar. Die haben richtige Strahlen im Gesicht. Da leuchten die Augen. Und dann kommst du zurück. Den Leuten, denen fehlt nichts. Und das Gesicht, wie es die ärmsten Menschen der Welt sein. Ich hab mir immer mal gesagt, Mensch, wenn ich so diese Eindrücke, wo man mal so manchmal dann auf diesen Missionsreisen erlebt, wenn man unterwegs ist, und es geht ja nicht nur mir so, sondern auch, ich bin ja immer wieder unterwegs und nehme auch Leute mit, nach Äthiopien oder Sambia, oder wo es dann auch immer hingeht, und meistens findet sich dann auch eine Gruppe und dann einfach diese Eindrücke, wenn man die in Tablettenform verarbeiten könnte. Ich habe gesagt, ich würde sofort eine Fabrik aufmachen. Und jeder, wo meckert, kriegt zwei Pillen. Und dann sieht die Welt wieder anders aus. Aber es ist dann interessant, dass du, ich sage mal, selbst wenn du jetzt auf so eine Reise gehst, wenn du zurückkommst, dann denkst du ja, Mensch, das ist ja wie eine Transformation. Also ich sag mal, du bist ja wirklich geflasht von diesen Eindrücken, von diesen Momenten und sagst, hey, ich werde immer dankbar sein. Aber ich sag mal, kaum bist du eine Woche im System zurück, merkst du, dass sich dieses Denken wieder gefangen nimmt. Und dann sagt man, Mensch, was ist die Gehaltserhöhung und ich komme ja so aus dem Schwäbischen mit Bosch, Porsche und Daimler um die Ecke. Da sage ich manchmal, wow, also da wird auf einem Niveau gemeckert. Das ist schon Wahnsinn. Von dem her möchten wir uns wirklich ermutigen lassen vom Wort Gottes heute, ein dankbares Herz zu haben und zu bewahren. Was immer auch geschieht, sei dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Als Gläubige sind wir davon überzeugt, dass Gott unser Versorger ist. Könnt ihr zusammen sagen?
Amen.
Dass er weiß, was wir brauchen. Und letztendlich ist so, ich vergleiche es mal, wie jetzt mein Junior irgendwie, und der wird ja von mir auch versorgt, der hat sein Zimmer und dem geht's gut. Aber wenn der jeden Tag zu mir kommen würde, so nach dem Motto, Mensch Papa, das gefällt mir hier nicht. Ich will da noch was anderes, wie auch immer. So eine Undankbarkeit. Ich meine, das geht ja ziemlich auf den Wecker, oder? Und ich denke, irgendwie ist ja auch, wenn wir, ich sage mal, undankbar sind, sagen wir ja Gott, hey Gott, du versorgst uns nicht. Wir erwarten da irgendwie mehr. Und klar dürfen wir für Dinge beten, ist völlig klar. Aber es geht um diese Grundhaltung in unserem Herzen und in unserem Denken. Mir ist die Antwort klar, aber ich frage sie euch trotzdem, mit wem seid ihr lieber zusammen? Mit dankbaren Menschen oder mit nörgelnden Menschen, mit unzufriedenen Menschen? Und ich glaube, die Frage ist schnell beantwortet. Mit dankbaren Menschen hält man es doch gut aus, oder? Da ist das Leben irgendwie leicht und entspannt. Aber wenn es nur um die Notverwalten geht, uff, das kann ganz schön anstrengend sein. Dankbarkeit kann man kultivieren. Wenn du vielleicht jetzt sagst, Mensch, klasse Botschaft, aber ich bin einfach kein dankbarer Typ. Mir fällt es schwer. Ich habe da wirklich Mühe damit. Dann kann man das wirklich kultivieren. Bei den Alten hat man so diesen Spruch gesagt, danken lässt nicht wanken und loben zieht nach oben. Und es ist so. Dann macht ihr einfach mal, ganz praktisch, macht ihr einfach mal eine Liste, für was du dankbar sein kannst. Und am Anfang fällt es dir vielleicht schwer, was überhaupt zu finden, den Zettel zu füllen. Aber wenn du das dann mal mit diesem Training begonnen hast, einfach zu sagen, hey, für was kann ich dankbar sein? Ganz konkret. Und schreib es mal auf. Und dank Gott ganz konkret dafür. Danke für meinen Arbeitsplatz. Danke für meinen Ehepartner. Danke, dass unsere Kinder in die Schule können und eine gute Ausbildung machen können. Danke für das Privileg, überhaupt mobil zu sein. In der Straßenbahn oder im Auto. Überhaupt die Möglichkeit, auch mal woanders hinzugehen. Danke für das Essen, für die Versorgung, dass wir eigentlich uns gar keine Gedanken machen müssen. Also das Essen reicht. Und es gibt so vieles. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Als ich eine himmlische Staatsbürgerschaft habe. Es gibt so vieles. Und es gilt es wirklich auch zu kultivieren. Und in der Bibel heißt ja nicht nur, und da haben wir, ich sag mal, eine Tendenz dazu, dass wenn wir beten, ja gleich, ich sag mal, gerne eine Liste hochkommt. So, ach gut, da gibt es so ein paar Themen, die mich bewegen und die mir ganz wichtig sind. Und manchmal kommt ja das Danken auch zu kurz, oder? Zumindest habe ich da eine Tendenz. Aber lasst uns das wirklich in unseren Gottesdiensten, in unseren Andachten, in unseren Gebetszeiten wirklich diese Dankbarkeit kultivieren. Nimm es dir vor, meine schnell im Alltag zurück. Es geht darum, auch falsche Vergleichsbilder zu korrigieren. Und die Frage ist natürlich auch, von was hängt unser Glück ab? Und die Werbeindustrie will uns klar machen, es hängt ab, ob wir Coca-Cola trinken oder das neueste Handy haben, das neueste Auto haben. Aber das ist doch eine Lüge. Das ist eine Lüge. Unser Glück hängt davon nicht ab. Unser Glück ist Jesus Christus. Unsere Perspektive ist der Himmel. Und manchmal leben wir nicht so. Am Schluss noch eine kleine Geschichte. Ein Wanderer kommt auf seiner Wanderung an einem Kloster vorbei. Er ist neugierig, klopft an, er wird eingelassen und der Mönch zeigt ihm so, wie sie leben und zeigt sein Zimmer. Natürlich sehr spartanisch eingerichtet. Ein Bett, ein Tisch, das war's. Der Wanderer fragt, ja, wo sind eure Möbel? Wo sind eure Kleider? Der Mönch antwortet, wir sind hier nur auf der Durchreise. Und fragt dann den Wanderer, ja, wo habt denn ihr eure Möbel? Wo habt ihr eure Kleider? Und der Wanderer sagt, ja, ich bin doch nur auf der Durchreise. Ja eben. Wir sind auch als Gläubige auf der Durchreise. Unser Ziel ist der Himmel. Sag ich mal. Unser Final Destination ist Heaven. Aber manchmal leben wir so, als gäbe es hier kein Ende. Manchmal ist es gut, oder generell ist es gut, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Manchmal geben uns Dinge, die ziehen uns nach unten, anstatt nach oben. Und da gilt es auch, einen anderen Gedanken darüber nachzulassen, wo ist vielleicht manchmal auch der Überfluss zu viel? Wo gilt es loszulassen? Vielleicht mit Segen weiterzugeben und entspannt und befreit zu leben. Amen. Amen.